Kennst du da Leute, die aus dem Bundestag, die mal online ziehen?
Also es gibt ja so Gerüchte im politischen Berlin und ich habe mir ja angeschaut, wer bei die da oben schon so zu Besuch war und ich habe auf jeden Fall Gerüchte über ein paar von denen gehört. Wenn man sich dann dieses Verhältnis ansieht, wird es ja nochmal krasser, weil man dann merkt, dass Leute wegen 50 oder 100 Euro in den Knast müssen, dass aber Leute, die für einen Schaden von Milliarden Euro, von Steuerhinterziehungsdelikten von vielen Dutzenden Millionen Euro verantwortlich sind, die dann Bewährungsstrafen bekommen, vielleicht gar nicht erst verfolgt werden. Ich bin wahrscheinlich der uneinsichtigste Straftäter Deutschlands, neben Uli Hoeneß und seiner Steuerhinterziehung.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man sich auch darauf
verlassen. Das würden wir machen, hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte.
Also ich möchte die totale absolute Mehrheit haben.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und heute habe ich jemanden zu Gast, der nicht selbst in der Politik tätig ist, aber der mit seiner Arbeit denen da oben ordentlich Feuer unterm Hintern macht. Arne Semsrott ist Aktivist. Er leitet unter anderem die Plattform fragdenstaat.de, die sich für mehr Transparenz in der Politik einsetzt. Und er hat den Freiheitsfonds gegründet. Der kauft Menschen aus dem Gefängnis frei, die wegen Schwarzfahren mit den Öffis da gelandet sind. Und das passiert in Deutschland regelmäßig. Wie Arne Semsrott dabei vorgeht, warum er quasi den gläsernen Staat fordert und was er mit der absoluten Mehrheit sonst so anfangen würde, das klären wir jetzt. Herzlich willkommen, Arne Semsrott.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich muss ja sagen, der Semsrott-Faktor in diesem Podcast ist relativ hoch, denn du bist schon der Zweite hier. Es werden sich jetzt sicherlich einige Leute fragen, du bist tatsächlich der Bruder von Nico Semsrott, der bis vergangenes Jahr noch im Europaparlament saß.
Soweit ich weiß, ja. Habt ihr unsere Eltern schon eingeladen? Vielleicht kommen die als nächstes?
Ich glaube, die sind für Ende des Jahres eingetaktet.
Sehr gut, da haben die noch Zeit, glaube ich.
Das ist gegen Weihnachten. Also ja. Ich weiß, wo du Weihnachten feierst. Nikos Markenzeichen ist ja die schwarze Kapuze, die alle kennen. Wie machst du das so mit dem persönlichen Branding?
Ich bin einfach der Bruder von Nico. Das ist mein Branding dann.
Ist das manchmal unangenehm?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde ja ganz toll, was Nico macht und wir reden da auch total viel drüber, was wir so machen und das ist total bereichernd. Ich finde es schön.
Nico ist ja quasi so ein bisschen mit der Mission in die Politik gegangen, das System von innen zu verändern, transparenter zu machen und du machst das mit deiner Arbeit bei unter anderem Frag den Staat von außen. Welcher Weg ist vielversprechender?
Es braucht beide. Ich könnte den Weg von innen auf keinen Fall machen, deswegen ist das schon sehr gut in dieser Aufteilung. Von außen habe ich den Eindruck, ist es tatsächlich manchmal machtvoller oder sinnvoller, Impulse zu setzen, neue Themen zu setzen, von außen so Druck zu machen, dass etwas umgesetzt werden muss. Und wenn man im Apparat drin ist, dann glaube ich, kann es häufig dazu kommen, dass man sich dann eher den Gegebenheiten anpassen muss, dass man auf eine Art das Spiel mitspielen muss und sich dann eher verdreht, als wenn man von außen einfach kompromisslos Druck machen kann.
Und das kann so ein bisschen zermürben, wenn man jetzt nicht vielleicht die härteste Schale hat. An dieser Stelle nochmal einen Hinweis auf die Folge mit Nico Semsrott. Da gab es sehr viele, sehr interessante Einblicke in die Arbeit im Europäischen Parlament in Brüssel. Also du hast selbst nie drüber nachgedacht, in die Politik zu gehen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich mag es total. Ich liebe es, was ich mache. Ich habe den Eindruck, das ist sinnvoll und ich habe total Bock, mehr davon zu machen und mit mehr Leuten das zu machen. Das würde überhaupt nichts bringen, wenn ich in eine Partei oder in die Politik gehen würde.
Wie viel Austausch hast du in den verschiedenen Funktionen, über die wir heute auch noch sprechen werden, mit der Politik?
Immer wieder, wenn wir versuchen, auf Gesetzgebungsprozesse Einfluss zu nehmen, wenn wir wollen, dass ein Gesetz umgesetzt wird oder nicht umgesetzt wird, müssen wir natürlich mit den jeweilig Verantwortlichen sprechen. Das sind Leute aus der Politik, aber natürlich auch Leute aus der Verwaltung, die man häufig nicht so sehr im Spotlight sieht, die aber teilweise sogar noch mehr Macht haben.
Sind da manche Parteien offener für gewisse Punkte als andere?
Immer, ja. Aber ich versuche tatsächlich mit VertreterInnen aller demokratischen Parteien zu sprechen. Ist dann eher die Frage, ob die mit mir sprechen wollen.
Darüber werden wir heute noch weiter reden. Und ich würde sagen, wir gehen direkt aufs erste Thema, das du uns mitgebracht hast, deine Maßnahme. Die ist nämlich ambitioniert und recht groß und dafür möchte ich keine Zeit verlieren.
Deutsche Gerichte sind überlastet. Laut dem Deutschen Richterbund stapeln sich bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland mittlerweile knapp 933.000 unerledigte Fälle. Denn das Strafgesetzbuch in Deutschland ist dick. Sehr dick. Der Ex-Justizminister der Ampel, FDP-Politiker Marco Buschmann, wollte da eigentlich ran. Er wollte totes Holz aus den Gesetzbüchern entfernen. Doch bevor es ernst wurde, war die Ampel auch schon wieder Geschichte. Dabei gibt es im Strafrecht echt einiges, wo man sich fragen kann, brauchen wir das heute wirklich noch?
Du hast als Maßnahme eine große Strafrechtreform mitgebracht mit Fokus auf Entkriminalisierung. Das Wort kennen die meisten schon vom Thema Cannabis wahrscheinlich. Und bevor wir reinstarten, müssen wir kurz Missverständnissen vorbeugen. Denn Entkriminalisierung bedeutet ja nicht Legalisierung. Also erklär mal kurz, was ist der Unterschied und was schwebt dir da im Großen und Ganzen vor?
Bei einer Entkriminalisierung geht es erstmal darum, den Staat aus der Verfolgung von Straftaten rauszunehmen. Also eine übermäßige Bestrafung, die ja häufig insbesondere bestimmte Personengruppen, bestimmte Bevölkerungsgruppen trifft, abzuschaffen. Das heißt nicht automatisch, dass der Staat dann alles gutheißt, was Leute machen, aber es geht darum, die Ressourcen, die der Staat hat, die ja auch begrenzt sind zur Strafverfolgung, da einzusetzen, wo es besonders sinnvoll ist und das Strafrecht so auszugestalten, dass es tatsächlich zur Resozialisierung führt, dazu führt, dass die Gesellschaft insgesamt lebenswerter wird.
Da gibt es ziemlich viele Themenbereiche, die wir besprechen können. Einer, mit dem du dich besonders gut auskennst, ist das Thema Fahren ohne gültigen Fahrausweis, gerne auch als Schwarzfahren bezeichnet. Hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal absichtlich oder unabsichtlich gemacht und das kostet dann, wenn man erwischt wird, 60 Euro und das ist ärgerlich. Aber für manche Menschen kann das sogar im Gefängnis enden. Das klingt krass, ist aber so. Wie schnell kann das gehen?
Tatsächlich ziemlich schnell. Denn es ist in Deutschland seit 1935 eingeführt von den Nazis eine Straftat, ohne Ticket zu fahren. Also nicht eine Ordnungswidrigkeit, wie zum Beispiel irgendwie falsch parken, sondern tatsächlich eine Straftat. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn man ohne Ticket fährt, ist das eine Straftat. Nicht irgendwie 2, 3, 4 Male, sondern jedes Mal. Und wenn das angezeigt wird, dann wird das verfolgt. Und das führt dazu, dass Leute tatsächlich im Knast landen. Das betrifft pro Jahr in Deutschland so knapp 9.000 Menschen, die tatsächlich nur wegen Fahren ohne Ticket, 3, 4 Mal ohne Ticket Bus gefahren sind, dann letztlich Wochen oder sogar Monate lang im Gefängnis verbringen müssen.
9.000 im Jahr?
Genau.
Und die, was ist da die Höchststrafe?
Pro Fall, also pro Mal ohne Ticket fahren bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Das heißt, das kann sich theoretisch sogar aufsummieren. Wir haben beim Freiheitsfonds, über den wir ja sicher gleich noch reden, vor kurzem eine Person freigekauft, die hätte noch 1,5 Jahre weiter im Knast sein müssen, nur wegen Fahren ohne Ticket.
Ohne weitere andere Anklagepunkte?
Genau, die ist ein paar Mal ohne Ticket gefahren, aber wirklich nur dieses Vergehen.
Du hast gerade schon den Namen genannt, Freiheitsfonds, hast du gegründet. Damit kauft ihr Menschen frei, die ansonsten teilweise noch viele Monate wegen Fahren ohne Tickets im Gefängnis gesessen hätten. Wie läuft da eure Arbeit ab? Also wie erfahrt ihr überhaupt von diesen Fällen, dass da, keine Ahnung, jetzt in Oberhausen jemand ins Gefängnis gekommen ist deswegen?
Also der Hintergrund, dass Leute in den Knast kommen, ist ja, dass es in Deutschland so ist, dass man, wenn man eine Geldstrafe nach einer Straftat nicht zahlen kann, man ersatzweise in den Knast muss. Und das betrifft natürlich vor allem Leute, die es sich nicht leisten können. Also Leute, die sich kein Ticket leisten können, können sich danach die 60 Euro nicht leisten, kriegen eine Anzeige, können sich danach die Geldstrafe nicht leisten, die on top obendrauf noch kommt und müssen dann ersatzweise in den Knast. Und wenn wir davon mitbekommen, weil zum Beispiel die Betroffenen uns schreiben oder die Gefängnisse selbst, was inzwischen tatsächlich der Hauptfall ist, es sind Gefängnisse, die sich bei uns melden und sagen, hey, wir haben hier Leute, die gehören hier nicht hin, kauft die bitte frei. Dann haben wir ein Formular dafür, dann bezahlen wir die Geldstrafe für die Leute und in dem Moment, wo das Geld eintrifft beim Gefängnis, können die Leute in die Freiheit entlassen werden.
Das heißt, in offizieller Funktion schreibt da jemand aus dem Gefängnis mit Briefkopf, bitte hier, da sitzt jemand, eigentlich wollen wir den gar nicht hier haben, weil wir sehen es nicht ein, aber wir müssen den hier haben.
Es gibt tatsächlich sogar Gefängnisse in Deutschland, da liegt unser Formular quasi am Eingang. Und die Sozialarbeitenden da im Gefängnis beraten dann die Leute, sich an uns zu wenden oder rufen direkt bei uns an, schicken uns eine E-Mail oder, seien wir ehrlich, schicken uns einen Fax, weil es ja immer noch auch Behörden sind in Deutschland. Und ja, dann kriegen wir davon mit, überweisen das Geld. Das können ein paar hundert Euro sein oder auch ein paar tausend, je nach Fall. Und genau, dann kommen die Leute frei. Das betraf bisher so knapp 1.300 Leute, die wir freigekauft haben.
Das heißt, da entstehen da schon manche Connections, da manche Gefängnisse hin, dass das, ach, hier ist übrigens wieder der Jürgen, moin, wir haben uns diese Woche schon dreimal gehört, wir haben hier schon wieder jemanden.
Und das zeigt ja auch sehr gut, wie absurd dieses ganze System ist, weil wirklich alle Stellen in dem System, nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Gefängnisse, auch die Staatsanwaltschaften sehen, wie wahnsinnig absurd dieses System ist. Die Gefängnisse, die sollen sich natürlich um andere Leute kümmern. Die sind eh überlastet. Die Leute machen die ganze Zeit Überstunden. Wir hatten teilweise in den letzten Jahren Fälle, wo Gefängnisse komplett überbelegt waren. Alleine nur deswegen, weil da so viele Leute, die ohne Ticket gefahren waren, einsitzen. Das heißt, dieses System ist komplett dysfunktional. Der Staat verursacht auf der einen Seite dieses Problem und auf der anderen Seite wendet er sich dann an eine ehrenamtliche Initiative wie uns, um dieses Problem zu lösen. Und das zeigt ja, dass dieses System ganz einfach kaputt ist.
Finanziert ihr euch aus Spenden?
Genau, ausschließlich aus Spenden. Wir haben jetzt so knapp 1 Million Euro ausgegeben, um diese 1300 Leute freizukaufen. Und wir haben dem Staat damit knapp 18 Millionen Euro gespart. Denn das ist auch noch so ein Nebeneffekt. Jeder Hafttag kostet die SteuerzahlerInnen so knapp 200 Euro. Und wenn man das so aufrechnet insgesamt, bedeutet das, die 1 Million, die wir quasi investiert haben, haben dann den SteuerzahlerInnen 18 Millionen gespart.
Was würdest du gerne im System daran ändern? Also wie soll mit Menschen, die ohne Ticket fahren, in Zukunft umgegangen werden?
Dieser Straftatbestand, den es jetzt seit 90 Jahren gibt, der muss einfach weg. Schluss, aus, Ende. Der muss weg und dann wäre das Problem gar nicht komplett weg, weil natürlich Betroffene, die sich kein Ticket leisten können, dann immer noch die 60 Euro erhöhtes Beförderungsentgelt bekommen würden. Das ist immer noch eine ganze Menge für die Leute. Aber die müssten dann nicht mehr in den Knast. Die würden dann nicht mehr entsozialisiert werden. Es gäbe 9000 Leute pro Jahr weniger, die möglicherweise ihre Wohnung verlieren, möglicherweise ihren Job verlieren wegen dieser Inhaftierung. Leute in psychischen Krisen, die suizidal sind, die in Krisensituationen kommen, die noch stärker sind. All das würde es nicht mehr geben und das wäre ein Wahnsinnsschritt nach vorne.
Wäre das dann für dich im besten Fall einfach eine Ordnungswidrigkeit oder wäre das halt einfach dann abgegolten mit diesen 60 Euro?
Die 60 Euro reichen komplett. Dass der Staat dann zusätzlich noch kommt und noch zusätzlich eine Gebühr von den Leuten haben will, also Bußgeld oder Geldstrafe, das ist total absurd. Das ist ja letztlich eine Doppelbestrafung. Wenn man ohne Ticket fährt, dann sind die 60 Euro schon eine ordentliche Strafe. Wenn man es zweimal macht, sind es 120 Euro. Das ist eine ganze Menge. Das reicht als Strafe und das ist angemessen. Und viel mehr dann, dass der Staat noch seine Leute hinterher schickt, das ist ganz einfach überflüssig.
Ich überlege gerade, ob ich in diesem Jahr in Berlin überhaupt schon mal kontrolliert worden bin, weil die Beförderungsunternehmen sagen ja dann, okay, wir brauchen dieses Druckmittel, weil Schwarzfahren bringt uns einen hohen Schaden jedes Jahr. Irgendwie, das ist eine wahnsinnige Dunkelziffer, kann man sehr schwer kalkulieren, aber trotzdem weiß man, okay, da geht relativ viel Geld verloren. Kannst du ein Stück weit auch diese Argumentationslinie nachvollziehen, dass sie sagen, okay, dann ist die Chance, dass Leute gamblen und darauf setzen, dann werde ich halt einfach nicht kontrolliert vielleicht und im Zweifel zahle ich 60 Euro das Ding durch. Kannst du diese Argumentationslinie von den Unternehmen nachvollziehen oder auch von Teilen der Politik?
Also dazu ist es total sinnvoll, sich anzuschauen, warum denn Leute sich Tickets kaufen oder auch nicht kaufen. Wenn Leute sich Tickets kaufen, machen die das in der Regel aus zwei Gründen, zeigt die Forschung. Zum einen, weil sie Regeln gut finden und die befolgen wollen. Ja, insbesondere in Deutschland natürlich. Es gibt eine Regel, Leute finden die gut, dann befolgen sie die. Und das ist ja auch der Großteil der Bevölkerung. Und dann gibt's Leute, die kaufen sich ein Ticket, weil sie Schiss haben davor, die 60 Euro zu zahlen. Und das sind die allermeisten Menschen. Die Leute, die sich kein Ticket kaufen, auch öfters kein Ticket kaufen, sind größtenteils Leute, die sich das nicht leisten können. Und das sind eben auch die Leute, die dann letztlich im Knast landen. Und diese Bevölkerungsgruppe, die haben die Beförderungsunternehmen gar nicht als Zielgruppe irgendwie im Kopf. Und die einfach so als Nebeneffekt ins Gefängnis landen zu lassen, das ist ganz einfach zynisch und das muss sich ändern.
Du hast es gerade schon angesprochen, das kann drastische Folgen für Menschen haben. Die Wohnung können sie verlieren. Das sind oftmals ja Menschen, die schon nicht gerade aus einer mental stabilen Situation herauskommen. Was sind da so deine Erfahrungen, was quasi an Kollateralschaden in Kauf genommen wird?
Wir bekommen ja häufig entweder als Antrag oder auch danach Briefe von den Betroffenen, die ihre Situation schildern. Und wirklich sehr typisch in so einer Fallkonstellation ist, dass Menschen vor kurzem Angehörige verloren haben, die gestorben sind. Also zum Beispiel ein Mann, der seine kranke Frau lange gepflegt hat und auf dem Weg zur Apotheke dann öfters ohne Ticket gefahren ist, weil er in einer Krisensituation war, nicht dran gedacht hat oder vielleicht auch kein Geld hatte und der danach gar nicht mehr in der Lage war, die Post zu öffnen, die er bekommen hat. Und so ein Mann wird dann, nachdem er seine Frau jahrelang gepflegt hat und wirklich nichts Schlimmes gemacht hat, wirklich nur ein paar Mal im Bus ohne Ticket gefahren ist, danach 3 Monate lang in den Knast gesteckt. Sowas gibt es. Oder eine Frau im Frauenhaus, die vor ihrem gewalttätigen Partner geflohen ist und dann überzeugt wird von den Frauenhausmitarbeiterinnen, ihren Ex-Mann anzuzeigen, zur Polizei geht, um den anzuzeigen und die Polizei sagt, oh, wir haben hier ihren Namen noch, es gibt noch einen offenen Haftbefehl wegen Fahren ohne Ticket und dann muss die Frau da erstmal bleiben und ihre Tochter bleibt im Frauenhaus erstmal ein paar Tage alleine zurück. Das sind die leider normalen Geschichten, mit denen wir es hier zu tun haben. Das sind wirklich Leute in Extremkrisen und die Extremkrisen werden eben noch weiter verschärft dadurch, dass es diese Strafbarkeit gibt und diese Personen dann im Knast landen.
Du hast eben gerade schon erzählt, wie viel Geld ihr quasi dem Staat gespart habt. Sind da schon Faktoren drin, wie, okay, da ist jetzt jemand, der hat seinen Job verloren und muss jetzt danach, wenn er aus dem Knast kommt, Bürgergeld beziehen?
Nee, das ist es noch nicht und es ist auch nicht diese ganze Strafverfolgung von vorher mit dabei, weil das natürlich eine enorme Bürokratie ist, das alles zu verarbeiten. Es gibt eine Untersuchung von der Kriminologin Nicole Bürgelein zu den Kosten der Strafverfolgung und die hat ausgerechnet, dass alleine die Strafbarkeit von Fahren ohne Ticket dem Staat pro Jahr knapp 120 Millionen Euro kostet. Das heißt, 120 Millionen Euro könnten gespart werden, alleine nur durch eine Entkriminalisierung. Und das ist natürlich Geld, das dann frei wäre. Entweder in die Investition in soziale Arbeit oder in günstigere Nahverkehrsticket. You name it, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Das Geld ist an sich da. Man könnte es sparen, man müsste dann nur endlich diesen Schritt gehen.
Hm. Gehen wir mal weiter. Ich glaube, da gibt es relativ viele Parallelen, was gewisse Strafverfolgung auch mit Menschen selber machen können. Einen weiteren Punkt, den du mir genannt hast, ist, du würdest gerne bei Ladendiebstählen eine Bagatellgrenze einführen, sagen wir 50 Euro. Also sagst du dann, wenn Leute irgendwo in den Laden gehen und sagen, ich klaue mir jetzt hier einen Käse, ein Brot und eine Flasche Schnaps, dass es dann, dass man sagt, ja, Schwamm drüber, lass die laufen? Oder was ist da dein Ansatz?
Ich sehe das ja in unserer Arbeit, dass es so klassische Elendsdelikte gibt, durch die Leute im Knast landen. Wenn jemand wie ich jetzt aus Jux und Dollereien Schnaps klaut, dann kriege ich eine Geldstrafe am Schluss, dann zahle ich die, dann bin ich, ja, komme ich davon und gut ist. Ja. Wenn aber Leute, die tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nicht genug zu essen haben, in den Supermarkt gehen und sich 2 Brote und vielleicht einen Schokoriegel klauen, wenn die dann eine Geldstrafe bekommen und die nicht zahlen können, kann das dazu führen, dass die im Gefängnis landen. Und insbesondere in diesem Bereich von Lebensmitteln, die Leute ganz einfach brauchen für ihren täglichen Bedarf, einfach brauchen, um klarzukommen und die sie sich nicht leisten können, in so einem Bereich so hart zu bestrafen, dass Leute möglicherweise in den Knast kommen, das ist einfach ungerecht, weil das dazu führt, dass Leute wie ich easy davonkommen, sich alles leisten können, das vielleicht auch riskieren können, aber Leute, denen es wirklich schlecht geht, denen dann wirklich an den Kragen geht und das bedeutet dann eben, dass Leute nicht mehr gleich behandelt werden in diesem Justizsystem und da muss man die Voraussetzungen ganz einfach ändern.
Ist das nicht wahnsinnig schwierig, dann das auch akkurat im Strafrecht auszudefinieren? Also wie zieht man da die Grenze? Sagt man, okay, wenn du einmal klauen gehst und dann ist es okay. Wenn du 4-mal im Monat gehst, dann ist es irgendwann nicht mehr okay. Addiert sich so ein Betrag? Kann man sagen, okay, wenn du Essen klaust, das ist okay, und wenn du ein Handy klaust, nicht? Also wie würde man das gesetzlich ausdefinieren?
Naja, das passiert ja jetzt schon in Strafverfahren, dass dann idealerweise so ein Fall immerhin vor einer Richterin landet und nicht einfach in irgendeinem Strafverfahren einfach nur per Post erledigt wird, sondern tatsächlich in einer Verhandlung besprochen wird, wo dann RichterInnen die Möglichkeit haben, die persönliche Lebenssituation der Betroffenen sich anzuschauen und zu sehen, haben sie das wirklich gebraucht oder war das nur Jux und Dollerei? Und das ist natürlich weiterhin wichtig und man könnte zum Beispiel so eine Entkriminalisierung, und dann kann man es zu einer Ordnungswidrigkeit machen, auf Produkte des täglichen Lebensbedarfs zum Beispiel beschränken. Und ich glaube, es gibt einen weiteren Grund, warum das auch wichtig ist, weil natürlich die soziale Schere im Land weiter auseinandergeht und wir ganz einfach mehr Armut haben als noch vor ein paar Jahren. Und das heißt, auch diese Probleme werden immer akuter. Zur Tafel gehen kann ich auch nur, wenn ich dazu berechtigt bin. Wenn ich komplett aus dem System herausfalle und mich auf eine Art zum Beispiel auch nicht ausweisen kann bei der Tafel, kriege ich da auch nichts. Mhm. Und die Frage ist, wie geht man mit Leuten um, die eben aus diesem System rausfallen? Geholfen wird denen auf jeden Fall nicht im Gefängnis, das ist ganz klar.
Ich habe irgendwie bei mir selber, als ich das gelesen habe, was du geschrieben hast, erstmal so diesen Millisekundenimpuls verspürt, boah, nee, das geht ja gar nicht. So, das können ja Leute klauen lassen. Und dann, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man natürlich, in welche Richtung das geht. Aber hast du da auch so das Gefühl, dass es da erstmal diesen Abwehrimpuls gibt? Ne, wie sollen die denn was umsonst klauen dürfen? So, ist es also die soziale Kälte, die irgendwie, also ich, das ist jetzt eine absolute anekdotische Evidenz, aber ich habe schon das Gefühl, dass es in den letzten Jahren nochmal irgendwie ein Stück weit gestiegen ist.
Also ich merke an mir selbst, dass ich auf eine Art mehr Verbindung habe zu Themen, wenn ich mit den Geldbeträgen was anfangen kann. Mhm. Also bei 50 Euro weiß ich, was das ist, bei 100 Euro, bei 200 Euro. Wenn es auf einmal um Steuerhinterziehungsdelikte geht, die großen Delikte, wo es um wirklich viel Geld
Cum-Ex
geht.
Beispielsweise.
Cum-Ex, ja, Dutzende Milliarden Euro, habe ich überhaupt gar kein Gefühl mehr dafür. Da bin ich komplett weg. Und wenn man sich dann dieses Verhältnis ansieht, wird es ja nochmal krasser, weil man dann merkt, dass Leute wegen 50 oder 100 Euro in den Knast müssen, dass aber Leute, die für einen Schaden von Milliarden Euro, von Steuerhinterziehungsdelikten von vielen Dutzenden Millionen Euro verantwortlich sind, die dann Bewährungsstrafen bekommen, vielleicht gar nicht erst verfolgt werden. An diesem Unterschied sieht man, glaube ich, sehr deutlich, wie krass das Justizsystem unterschiedlich behandelt und eben Leute mit kleinen Beträgen unverhältnismäßig mehr verfolgt.
Mhm. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter, weil da gibt es erstmal auf dem Papier gar kein wirkliches Opfer. Es wird ja trotzdem im Strafgesetzbuch bestraft. Und zwar das Thema Betäubungsmittelkonsum. Das heißt, sollte es strafbar sein, wenn ich mich jetzt entscheide, ich nehme jetzt Drogen. So, was wünschst du dir da?
Grundsätzlich auch eine Entkriminalisierung. Es gibt ja tatsächlich eine sehr große Diskussion, das hast du vorhin auch schon angesprochen, um Cannabis und die Teilentkriminalisierung hier und da. Und viele der Argumente, die da in der Diskussion gefallen sind, lassen sich auch übertragen auf andere Konsummittel. Und es gibt erstmal eine ganz schön umstrittene und schwierige Unterscheidung zwischen Medikamenten auf der einen Seite und Drogen auf der anderen Seite. Da fängt es schon mal an. Dann haben wir unterschiedliche Bestrafungen, je nachdem, was man so konsumiert. Und wir haben in diesem Bereich, und das ist die Verbindung zu dem Thema davor, auch einen Wahnsinnsunterschied darin, wer dann letztlich im Knast landet für Betäubungsmittelkonsum, also Drogenkonsum. Mhm. Und das sind in der Regel eben auch nicht die Leute,
die Top-Manager, die sich mal eine Line ziehen.
Genau, oder die Leute, die vielleicht auch im Bundestag arbeiten und sich mal eine Line ziehen, sondern das sind eher die Leute, die das auf einem anderen Wege machen, weil sich vielleicht direkt in die Vene hauen im Park.
Ja, weil kennst du da Leute, die aus dem Bundestag, die mal eine Line ziehen?
Also es gibt ja so Gerüchte im politischen Berlin und ich habe mir ja angeschaut, wer bei die da oben schon so zu Besuch war und ich habe auf jeden Fall Gerüchte über ein paar von denen gehört. Sagen wir es mal so.
Oh, die habe ich noch nicht gehört, so, aber es gab tatsächlich mal vor vielen, vielen Jahren, ich glaube fast 20 Jahre oder vielleicht sogar noch mehr, eine Erhebung, da wurde auf Bundestagsklos nach Koksrückständen gesucht und da wurde sehr viel gefunden. Ich hatte irgendwann mal überlegt, ob wir mal ein Video machen über Koks generell und habe dann nochmal geguckt, ob es da noch ein Update gab. Gab's nicht mehr.
Es ist also eine interessante politische Forderung, fände ich ja, Drogentest vor Abstimmung im Bundestag einzuführen. Und nur wenn man in den letzten Wochen keinen Koks konsumiert hat, darf man mit abstimmen und dann mal zu schauen, wer denn eigentlich erscheint und wer nicht. Das wäre doch mal interessant.
Kommen wir zurück zum Thema. Ja. Wer ist denn in den meisten Fällen von so einem Straftatbestand betroffen?
Zum einen erstmal Leute, die besonders viel kontrolliert werden. Also wenn jemand, der aussieht wie ich, im Park rumläuft, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Polizei mich nicht behelligt und nicht bei mir nach irgendwelchen Drogen sucht. Wenn ich
vielleicht Gras.
Ja, aber das ist ja inzwischen auch nicht mehr das große Thema. Wenn ich aber nicht so aussehe, als ob ich nach Deutschland komme, wenn ich in ein Profil passe, was bei PolizistInnen so aussieht wie Drogendealer zum Beispiel, und da gibt es ja dann bestimmte Stereotype, die so vorherrschen, dann ist allein schon die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Leute kontrolliert werden. Und der Unterschied in der Kontrollwahrscheinlichkeit macht direkt einen Unterschied darin, bei wem man was findet. So, wenn ich was habe und der Typ neben mir hat auch was, aber nur der neben mir wird kontrolliert, na, dann erwischt es ihn halt. So, das heißt, wir haben erstmal mehr Leute, die überhaupt verurteilt werden wegen dieser Delikte, die bestimmten Stereotypen unterwerfen, und genau das gleiche wie beim Fahren ohne Ticket, vor allem Leute, die besonders wenig Geld haben, die dann letztlich dafür auch in den Knast wandern, weil sie sich Geldstrafen nicht leisten können, weil sie häufiger kontrolliert werden, weil sie zum Beispiel auf der Straße leben und so dann auch in so eine Elendsspirale kommen auf eine Art.
Dann kommen die, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, wahrscheinlich auch nicht gerade ein stabileres Umfeld im Gefängnis.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, man spricht im Rahmen der Inhaftierung im Gefängnis von einem Inhaftierungsschock. Das ist auch ganz gut erforscht. Insbesondere die ersten Tage nach einer Inhaftierung sind besonders hart, und da ist auch das Suizidrisiko besonders hoch für Leute, die inhaftiert werden, weil diese Erfahrung, die Autonomie über den eigenen Körper zu verlieren und den Tagesablauf nicht mehr selbst bestimmen zu können, fremdbestimmt zu sein, für viele Leute total nachvollziehbar wirklich traumatisierend ist und eben über den Haftzeitraum hinaus auch danach dann noch psychische Folgen hat.
Das sind jetzt drei Beispiele gewesen. Es gibt sicherlich noch deutlich mehr, die man im Strafrecht sich anschauen könnte. Ich habe mal einen mitgebracht. Wie ist denn deine Meinung zum sogenannten Beleidigungsparagrafen 188? Also einen besonderen Schutz vor Beleidigung für Politiker und andere Menschen des öffentlichen Lebens. Ist das nicht auch was das Strafrecht aufbläht? Also warum sollten Politiker einen größeren Schutz haben als ein Privatmensch?
Welcher scheiß Politiker hat sich das denn ausgedacht? Ist das schon strafbar? Nee, ne? Muss ich konkreter machen wahrscheinlich.
Ich glaube, du müsstest konkret gegen einen Politiker wenden.
Das muss ich hier nicht machen im Öffentlich-Rechtlich. Ich vermute, dass die Intention, also die Idee dahinter, warum man das gemacht hat, war, einen öffentlichen Diskurs auf eine Art zu zähmen und dafür zu sorgen, dass man vielleicht zivilisierter im öffentlichen Umgang, in politischen Diskussionen miteinander umgeht. Aber was daraus geworden ist, und das sehen wir insbesondere, würde ich sagen, im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, ist, glaube ich, allgemein das Gefühl, dass es so eine Art Elite gibt, die noch besonders unantastbar sind. Und deswegen würde ich aus eher so rechtspolitischen Gründen da dazu tendieren, diese Besonderheit abzuschaffen und zu sagen, Beleidigung ist Beleidigung, PolitikerInnen sind Menschen wie andere auch. Wenn man die beleidigt, dann muss das halt nach dem normalen Paragraphen strafbar sein. Und dann gelten die Maßstäbe wie für andere auch.
Jetzt waren wir relativ nah dran an einer Strafrechtsreform. Die FDP und der Ex-Justizminister Marco Buschmann wollten das ja eigentlich noch in der letzten Legislatur durchziehen. Es gab sogar nach dem Ampelbruch noch einen Antrag von der FDP, das noch umzusetzen, der hat aber keine Beachtung mehr gefunden. Wie viele von deinen Wünschen, die wir jetzt beispielsweise in dieser bislang guten halben Stunde besprochen haben, wären da denn schon mit abgedeckt gewesen?
Zumindest die Entkriminalisierung von Fahren ohne Ticket. Und da waren wir wirklich wahnsinnig nah dran. Wir haben da 3 Jahre lang Druck gemacht. Wir haben auch mit den VertreterInnen von allen Ampelfraktionen sehr lange immer wieder gesprochen. Und ich weiß bis heute nicht, warum es so wahnsinnig lang gedauert hat. Weil uns alle immer gesagt haben, es ist offensichtlich, dass das weg muss. Wir machen das. Und dann ist es aber einfach nicht passiert. Und das finde ich wahnsinnig frustrierend, dass etwas, was so offensichtlich richtig ist für alle Seiten, nicht einfach mal umgesetzt wird. Und ich will gar nicht in so eine Verdrossenheitsschose hier reinkommen, aber insbesondere bei diesem Fall bin ich teilweise verzweifelt, weil ich nicht nachvollziehen konnte, wo das Problem ist. Warum sich alle so lange Zeit genommen haben, warum nicht eine Person wenigstens aus der Ampel sich das mal so richtig vor die Brust genommen hat und gesagt hat, ich ziehe das jetzt durch, ich nehme hier ein paar Leute mit und ich mache das einfach. Und letztlich ist das diesem wirklich kläglichen Ampelaus dann mit zum Opfer gefallen. Und das bedeutet natürlich nicht aufhören, das heißt jetzt irgendwie Nase abputzen, aber das bedeutet, dass wir es jetzt halt irgendwie durchbringen müssen unter einer Union-SPD-Regierung, und da ist es jetzt erstmal offen.
Das heißt, erstmal wieder ganz von vorne anfangen? Da?
Naja, den Gesetzentwurf, den gibt es ja schon. Ja. Das heißt, man hat da immerhin einen Anknüpfungspunkt. Die Leute, die im Justizministerium daran arbeiten, sind erstmal auch die gleichen. Aber jetzt ist erstmal offen, wer Justizministerin wird. Man sagt von der SPD. Und da ist jetzt erstmal Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die diesen Gesetzentwurf wieder neu aufnehmen.
Der FDP-Antrag hat die Einsparnisse in der Verwaltung mit ca. 55 Millionen beziffert und für die Justiz mit 17 Millionen. Und das ist halt richtig viel Geld. Also es sollte doch generell im Interesse der Politik sein, sowas voranzutreiben, selbst wenn man einfach nur Geld sparen will, oder?
Ja, ich glaube, bei diesem Thema war insbesondere das Problem, dass die Wählerinnengruppe, die das direkt betroffen hat, so gering war. Also 9000 Leute sind natürlich nicht wenig, aber 9000 Leute, die im Knast sind, können erstmal aus dem Knast nicht so einfach wählen. Das heißt, wir haben hier wenig Gruppen, wenig breite Bevölkerungsschichten gehabt, die direkt Druck ausgeübt hätten. Und da sieht man schon sehr gut, wie so Interessenvertretung funktioniert und welche Gruppen eben viel Macht haben, weil sie vielleicht regelmäßig Leute aus der Politik treffen und welche da halt wirklich an den Rändern der Gesellschaft stehen und dann sowas auch nicht mitentscheiden können.
Macht ist ein gutes Stichwort. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Da geht es nämlich auch um Macht bzw. Um Transparenz von Macht.
Der Staat weiß viel über seine Bürgerinnen und Bürger. Aber wissen die genug über den Staat? Vieles, was durch unser Steuergeld bezahlt wird, ist für Menschen in Deutschland nicht einsehbar. Zwar gibt es nach und nach immer mehr Gesetze, die es uns ermöglichen sollen, Zugang zu Informationen zu bekommen. Oft ist das aber mit viel Mühe und langen Wartezeiten verbunden. Skandinavische Länder machen es vor. Es geht auch anders. Aber wie transparent muss der Staat für seine Bürgerinnen und Bürger sein?
Bei fragdenstaat.de habt ihr die Mission, Menschen dabei zu unterstützen, transparente Informationen aus der Politik zu erhalten. Und es gab ja auch im Laufe der Koalitionsverhandlungen immer mal wieder Diskussionen darüber, wieso der Zugriff auf Einblicke in die Politik aussehen soll, also darüber, wie doll man Politikerinnen und Politiker auf die Finger schauen darf. Und wir haben uns gedacht, wie sehe denn in der idealen Welt so ein Transparenzgesetz aus, mit dem man die Menschen in Deutschland dazu befähigen kann, maximalen Zugriff auf Infos zu haben. Und vielleicht kurz zum Status quo. Das bekannteste Gesetz, das es aktuell gibt, ist das Informationsfreiheitsgesetz. Was kann ich damit machen und wie findest du das Gesetz?
Dieses Gesetz, IFG ist das Kürzel, bietet allen Menschen das Recht, Infos aus der Verwaltung zu bekommen. Also wenn ich einen Vertrag, ein Gutachten, vielleicht interne E-Mails aus einem Bundesministerium haben will oder auch einem Bundesamt oder so, dann habe ich das Recht, das zu bekommen. Und das sieht so aus, dass ich zum Beispiel über fragdenstaat.de eine Anfrage stelle an das Ministerium in dem Fall und sage, ich hätte gern die internen E-Mails zu diesem einen Fall. Dann arbeiten die ein bisschen dran und es dauert einen Monat, vielleicht denkt es auch ein bisschen länger und dann kriege ich idealerweise diese E-Mails. Und das ist vom Grundsatz her erstmal super, weil das bedeutet, dass alle Leute das Recht haben, der Verwaltung auf die Finger zu schauen und das ist insbesondere in Deutschland auf eine Art revolutionär. Also deutsche Behörden lassen sich erstmal traditionell nicht gerne auf die Finger schauen. Aber über die Jahre, es gibt dieses Gesetz jetzt bald 20 Jahre, haben die Behörden auch ganz gut gelernt, wie sie da die BürgerInnen ausbremsen können. Also wie sie mit Gebühren bescheiden, mit Verzögerungstaktiken, mit vielleicht auch Löschung von internen SMS oder sowas.
Ups.
Ja, na, wer konnte das denn ahnen, dass jemand das nochmal irgendwann haben will? Mit solchen Taktiken dann dafür sorgen, dass Leute dann, insbesondere wenn es brisant wird, gar nicht an die Infos kommen.
Du bist der Meinung, eigentlich sollte erstmal alles öffentlich sein. Jetzt gibt es aber Bereiche, insbesondere bei der nationalen Sicherheit, wo vielleicht nicht alles frei zugänglich sein sollte. Wo würde man da deiner Meinung nach die Grenze ziehen?
In so ein paar Bereichen. Also erstmal ganz offensichtlich Datenschutz. Also ich würde nicht wollen, dass die Jobcenter jetzt all ihre Bescheide an Leute online im Internet veröffentlichen. Das ist Sache zwischen den Leuten und dem Jobcenter. Das ist privat. Aber die internen Weisungen der Jobcenter dann wiederum schon. Also wie wird sanktioniert und nach welchen Maßstäben? Da haben wir alle ein Recht drauf zu erfahren, wie das gemacht wird. Das heißt, neben dem Datenschutz dann noch tatsächlich innere Sicherheit. Also wenn jetzt die Offenlegung von bestimmten Dokumenten dazu führen würde, dass Leib und Leben von Menschen in Gefahr ist, dann natürlich auch nicht. Dann gibt es Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, zumindest in einem engeren Rahmen, die dazu führen könnten, dass zumindest Dokumente nur teilgeschwärzt rausgegeben werden und möglicherweise dann auch sowas wie internationale Beziehungen. Aber all diese Ausnahmetatbestände, die müssen tatsächlich sehr eng definiert werden, weil der Grundsatz sein sollte, ganz wichtig ist das öffentliche Interesse, Der Grundsatz ist, alles wird rausgegeben und nur, wenn es einen wirklich gut begründeten Einzelfall gibt, warum dann einzelne Infos nicht an die Öffentlichkeit gehören, dann eben nicht.
Also wenn jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ein Verkehrsministerium eine Idee hat und beispielsweise, ich sage jetzt mal, eine Maut auf deutschen Straßen gerne erheben möchte und dann aus Steuergeld heraus hier ein Betrieb beauftragt, da ein System zu entwickeln und das aufzustellen. Sollten solche Verträge dann öffentlich zugänglich sein oder kann man da auch sagen, oh, das ist jetzt aber ein Geschäftsgeheimnis oder das ist vielleicht auch Datenschutz?
Also das Unternehmen und das Ministerium würden wahrscheinlich sagen Geschäftsgeheimnis, aber da gibt es lange Rechtsprechung zu, da gibt es gesetzliche Definitionen zu. Das muss man wirklich sehr eng im Einzelfall begründen. In der Regel sind solche Verträge für die Öffentlichkeit einfach so einsehbar, wenn man es denn veröffentlichen würde. Ich würde ja sagen, wenn so ein Vertrag geschlossen wird und der vielleicht sogar milliardenschwer ist, dann sollte der sogar, bevor er unterzeichnet wird, öffentlich einsehbar sein für uns alle, damit die Öffentlichkeit nochmal reinschauen kann, was ist denn in diesen einzelnen Vereinbarungen drin und was hat der Minister vielleicht beabsichtigt, sodass dann auch eine öffentliche Kontrolle so weit geht, dass möglicherweise durch Proteste dann so ein Vertrag am Schluss auch nicht unterzeichnet wird.
Du bist Fan von einem nationalen Transparenzportal. Da gibt es schon Vorbilder. In Deutschland hat Hamburg sowas. Die skandinavischen Länder machen das auch so. Wie würde das ablaufen? Wäre das dann quasi so ein Wikipedia über den Staat?
Auf eine Art, genau. Aber die Admins von diesem Portal sind dann die Behörden selbst. Das würde so aussehen, dass dann in den Verwaltungen immer bei jedem Dokument, das sie so bearbeiten, quasi eine Checkbox dabei ist, die sie anklicken können und die dann automatisch dann dieses Dokument hochlädt in dieses Portal. In Hamburg sehen wir auch ganz gut, wie das so läuft. Da sind dann alle Verträge ab einem bestimmten Wert online einsehbar, ganz viele interne Weisungen. Und da kann man dann über die Suchfunktion sich relativ einfach an das Dokument heranklicken, das man gern haben will.
Gibt es da so eine Kommentarspalte, wo du diskutieren kannst, wie man es findet?
Vielleicht müsste man das dazu programmieren, aber das wird der Staat von sich aus wahrscheinlich nicht bereitstellen.
Aktuell gibt es in Deutschland mit dem Informationsfreiheitsgesetz ja einen ziemlichen Flickenteppich, denn es gibt eins im Bund, dann gibt es welche in manchen Ländern, manche wie Bayern haben noch gar keins, andere Länder haben noch weiterführende Transparenzgesetze. Und es ist selbst für jemanden, der sich beruflich damit auseinandersetzt, wahnsinnig schwer durchzusteigen, wer jetzt für was zuständig ist. Wie kann man das vereinheitlichen?
Indem man eine gesetzliche Vorgabe, ein Portal für alle hat. Das heißt, wenn ich die Vorgabe habe, dass grundsätzlich alle Gutachten, egal ob es jetzt Hamburg ist oder Berlin oder der Bund, veröffentlicht werden muss, dann führt das dazu, dass zumindest online alles da einsehbar ist und ich darüber dann mitbekomme, welche Behörde zuständig ist. Wenn ich jetzt in Bayern bin, habe ich tatsächlich als Bürger ganz andere Rechte an meine lokale Verwaltung, als wenn ich in Hamburg wohne. Und das ist schon krass, weil das ein letztlich Zwei-Klassensystem ist zwischen diesen unterschiedlichen Verwaltungen. Und das bedeutet, auf der einen Seite kann ein Bürger in Hamburg eher auf Augenhöhe sprechen mit der Verwaltung und in Bayern, da hat die Verwaltung noch den Daumen drauf und die kann dann eher durchregieren.
Weiß der Staat noch selber, wer für was verantwortlich ist an solchen Stellen?
Oft nicht. Ich meine, wir sind hier in Berlin, insbesondere in Berlin ist das Chaos besonders groß. Umso wichtiger ist Transparenz, weil diese Transparenzportale und Transparenzverpflichtungen dazu führen, dass auch Behörden selbst ihre Infos einfacher finden. Jetzt ist es so, wenn das alles nicht öffentlich ist, muss ich in der Verwaltung meinen Chef fragen, ob der den Chef von einer anderen Verwaltung gerade mal fragt, ob die das Dokument haben. Wenn die das nicht haben, gehe ich weiter auf die Suche. Wenn ich als Behördenmitarbeiter das auch einfach online nachsehen kann, dann ist allen geholfen.
Brauchen wir für so ein riesiges Projekt, also für irgendein Portal, was alles vom Bund und alles aus den Ländern quasi gebündelt anbietet, am besten noch aus den Kommunen noch zusätzlich, brauchen wir da nicht irgendwie ein Transparenzministerium?
Ja, warum nicht? Ein Transparenzstaatsministerin oder sowas im Kanzleramt? Ja, es ist tatsächlich, und das sehen wir so international, besonders effektiv in diesem Bereich, wenn es Chefinsache ist. Also wenn sich tatsächlich eine Leitungsebene für Transparenz einsetzt, dann hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn es nur ein Gesetz gibt. Aber das hat uns bisher gefehlt. Also ein Kanzler, der sich wirklich hinstellt und sagt, Transparenz ist Kern der Demokratie, wir machen jetzt alles transparenter. Das ist, was wir tatsächlich bräuchten für einen ordentlichen Schub in diesem Bereich.
In der Realität muss man aber Transparenz oftmals eher ja, sich erkämpfen. Was vielleicht viele nicht wissen, vor mir sitzt ein verurteilter Straftäter. Und du hast sogar ganz bewusst eine Straftat begangen im Sinne der Transparenz. Was hast du getan?
Ich bin sogar auch noch uneinsichtig. Ich bin wahrscheinlich der uneinsichtigste Straftäter Deutschlands, neben Uli Hoeneß und seiner Steuerhinterziehung. Ich habe Dokumente veröffentlicht aus dem Strafverfahren gegen die letzte Generation. Gegen die wurde ja lange ermittelt. Inzwischen sind sie auch angeklagt wegen der angeblichen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und dieses Verfahren ist wahnsinnig umstritten. Und in Deutschland ist es aber so, dass Berichterstattung über laufende Gerichtsverfahren wahnsinnig kompliziert ist, weil es verboten ist in Deutschland, und zwar seit der Kaiserzeit verboten ist, Dokumente aus laufenden Strafverfahren zu veröffentlichen. Und das ist ein großes Problem für die Pressefreiheit, weil man nicht wortgenau zitieren kann, was ja gerade im juristischen Kontext super wichtig ist, weil man Dokumente nicht veröffentlichen kann. Und wir glauben, dass diese Strafvorschrift, das ist 353d Strafgesetzbuch, dass sie mit der Pressefreiheit kollidiert. Und wir wollen, dass das mal vom Bundesverfassungsgericht festgestellt wird, dass diese Strafnorm in dieser Form so nicht sein kann, dass die verfassungswidrig ist. Und damit Karlsruhe, das Verfassungsgericht, was dazu sagt, braucht man einen Fall. Und deswegen haben wir einen Fall gemacht.
Wann gibt es da Ergebnisse, ob die Maßnahme erfolgreich war?
Also in diesem Jahr wird der Bundesgerichtshof was dazu sagen. Gerade gehen die Schriftsätze hin und her zwischen dem Generalbundesanwalt auf der einen Seite und unseren Anwälten auf der anderen Seite. Ich gehe davon aus, dass im Herbst was kommt. Und je nachdem, wie da das Urteil ausfällt, können wir danach dann nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen.
Und wenn die dann sagen, da muss was geändert werden, könnte es sein, dass du quasi durch deinen Präzedenzfall eine Änderung oder vielleicht eine Streichung dieses Straftatbestandes erreichst?
Genau, das ist der Plan, weil dieser Straftatbestand enorm das Tor öffnet für Missbrauch. Also wenn wir uns anschauen, dass vielleicht in ein paar Jahren eine autoritäre, eine rechte Regierung in Deutschland an der Macht ist, dann können die diesen Paragraphen nutzen, um gegen missliebige Journalistinnen vorzugehen. Das heißt, auf eine Art ist das jetzt Präventionsarbeit, was wir machen.
Wenn sich jemand in einem Ministerium oder einer Behörde denkt, eine Person, die da arbeitet, dass das, was wir hier gerade machen, das ist doch nicht okay. Das widerstrebt mir fundamental. Gibt es da bei euch oder an anderer Stelle quasi sowas wie eine Whistleblower-Stelle, wo sich solche Menschen dran wenden können?
Ja, bei Frag den Staat gibt es ein Beratungsangebot für Behörden, fragdenstaat.de/Beratung, für Fälle, in denen Leute den Eindruck haben, hey, die Leitung, die macht hier gerade was, das ist möglicherweise rechtsstaatlich nicht ganz richtig, das ist vielleicht rechtswidrig. Weil wir gesehen haben, dass insbesondere in den letzten Monaten und auch Jahren das zunimmt. Also sei es auf kommunaler Ebene eine rechtsradikale Partei an die Macht kommt und da dann plant, bestimmte Personengruppen zu diskriminieren und Beamtinnen diese Weisungen, die sie dann bekommen, gar nicht ausführen wollen, aber nicht wissen, was sie damit machen sollen. Und wir sind dafür da, in solchen Fällen zu beraten, zu überlegen, gemeinsam mit den Betroffenen, gibt es Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Also das Remonstrationsrecht, so heißt es im Beamtenrecht, ist es, wenn man Weisungen nicht befolgt. Mhm. Oder möglicherweise auch einen Schritt weiter zu gehen und zu überlegen, okay, wenn man hier intern nicht weiterkommt, gibt es möglicherweise Infos, die man auf einem sicheren, anonymen Weg nach draußen geben kann. Das ist dann dieses Stichwort Whistleblowing, weil häufig Presseberichterstattung dann auch intern in Behörden dann nochmal ein bisschen Diskussion auslösen kann und vielleicht dazu führt, dass eine rechtswidrige Weisung zurückgenommen wird.
Und ich gehe davon aus, dass das alles vertraulich abläuft.
Alles anonym, alles vertraulich. Wir sind ja auch JournalistInnen, das heißt Quellenschutz ist erste Stelle.
Apropos vertraulich, ich mache eine ungelenke Überleitung zum nächsten Thema. Regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was als nächstes kommt. Greif mal im Regal hinter dir und hol diese pinke Box da raus. Darin sind Maßnahmen, die von der Die da oben Community eingesendet worden sind. Und falls ihr da draußen auch solche Maßnahmen habt, die ihr gerne mit der absoluten Mehrheit umsetzen würdet und die wir hier mit unseren Gästen besprechen sollen, könnt ihr euch über Kommentare und DMs auf allen Plattformen, wo ihr diesen Poddy hier hört und seht, an uns wenden. Und du greifst da jetzt mal rein und schaust mal, da ist wahrscheinlich immer eine Headline drin und eine kurze Beschreibung. Lies mal vor, ob das was ist, was Arne Semsrott mit der absoluten Mehrheit gerne umsetzen würde.
Einführung direkter Demokratie durch Volksabstimmung. Einführung einer gesetzlichen Regelung, die regelmäßige Volksabstimmung zu wichtigen politischen Entscheidungen ermöglicht. Ziel ist es, die Bürger aktiv in den demokratischen Prozess einzubeziehen und ihr Vertrauen in die Demokratie zu stärken.
Was sagst du dazu?
Ja, viele Viele Leute haben ja in den letzten Jahren, glaube ich, auch zu Recht darauf aufmerksam gemacht, dass es heutzutage nicht mehr ausreicht, nur alle 4-5 Jahre zu wählen und dass es mehr Einflussmöglichkeiten der Öffentlichkeit braucht, um im politischen Prozess vielleicht auch Themen zu platzieren, die sonst nicht vorkommen. Und da sind ja entweder Volksabstimmung oder auch Bürgerräte, die ja jetzt sehr viel genannt werden, glaube ich, total wichtiges Mittel, um zum einen das zu ermöglichen, dass es mehr Impulse geben kann und da mehr Einflüsse passieren und zum anderen aber auch, dass es mehr Leute gibt, die den Eindruck bekommen, sie können tatsächlich mitbestimmen. Weil wir ja sehen in den letzten Jahren, dass es dann doch eine beträchtliche Gruppe gibt innerhalb der Gesellschaft, die eben nicht mitwählen oder sich nicht beteiligen und offensichtlich den Eindruck haben, dass es nicht ausreicht oder gar nicht so viel bringt, dann noch wählen zu gehen. Und da zusätzliche und alternative Instrumente zu schaffen, glaube ich, ist total wichtig. Problem ist nur so ein bisschen, dass natürlich darüber, über diese Einführung von solchen Mitteln, eben die entscheiden, die vom jetzigen System profitieren. Und das ist so ein bisschen systemisch tatsächlich ein großes Problem, dass vor allem natürlich ja, Parteien, die jetzt etabliert sind, so die jetzige Struktur im Großen und Ganzen ganz gut finden.
Zum einen müsste man in Teilen dafür das Grundgesetz ändern. Zum anderen, wer am lautesten danach ruft, ist die AfD aktuell.
Ja, aber aus diesem Grund demokratische Mittel abzulehnen, ist, glaube ich, auch falsch. Ich glaube, dass der Wunsch danach, mehr mitzubestimmen, total gerechtfertigt ist. Aber man natürlich durchaus auch Regeln braucht für direkte Demokratie. Also, dass zum Beispiel Minderheitenrechte, Eckpfeiler der Demokratie abgeschafft werden über direktdemokratische Mittel, das geht natürlich nicht. Das heißt, auch Abstimmungen der direkten Demokratie müssen im Rahmen der Verfassung des Grundgesetzes sein.
Gehen wir mal in die Box, ich ziehe auch mal. Oh, das ist kontrovers. Kein Mindestlohn. Förderung von Tarifverhandlungen und die Unterstützung von Brancheninitiativen zur Festlegung fairer Löhne ohne staatliche Eingriffe in den Arbeitsmarkt. Mindestlohn abschaffen?
Auf keinen Fall. Mindestlohn deutlich erhöhen.
Auf?
Mindestens 18 Euro, würde ich sagen.
Damit überbietest du quasi alle politischen Parteien gerade.
Also, und ich habe ja die absolute Mehrheit, dann kann ich das ja machen. Es geht ja in der Politik gerade darum oder sollte darum gehen, bestehende Machtungleichgewichte auszugleichen, zu regulieren, damit sich eben nicht einfach die Stärksten durchsetzen. Und das sieht man, glaube ich, insbesondere in diesem Bereich, dass wir ja jahrzehntelang Systeme hatten, in denen es sowas nicht gab und in denen dann Leute aus dem System rausgefallen sind. Deswegen hat sich der Mindestlohn etabliert und den dann auch so stark zu machen, dass Leute von ihrem Lohn leben können, ist, glaube ich, total der richtige Weg. Das muss eher noch gestärkt werden.
Also das kommt mit dir nicht. Wagen wir nochmal ganz kurz einen Ausblick. Jetzt steht die schwarz-rote Regierung vor der Tür. Was glaubst du, wird deine Arbeit in den nächsten Jahren bei der sogenannten GroKo einfacher oder schwieriger als bei der Ampel?
Sie wird sich verändern und es werden andere Felder werden. Wir sehen in den letzten Monaten unter anderem durch diese berühmt-berüchtigte kleine Anfrage der Union, wo sie zivilgesellschaftlichen Organisationen nachgestellt sind, diese 551 Fragen, dass der Ton gegenüber der kritischen Zivilgesellschaft, der demokratischen Zivilgesellschaft sich deutlich verschärft hat. Und das bedeutet, dass, glaube ich, immer mehr Organisationen unter Beschuss kommen. Sei es, weil ihnen Fördermittel entzogen werden, die Gemeinnützigkeit, sei es, weil insbesondere im kommunalen Raum viele Demokratieinitiativen auch physisch bedroht werden, physisch angegriffen werden. Und unsere Arbeit wird sich noch stärker dahin verlagern, diese Organisationen zu unterstützen, dieses Ökosystem, diese Vielfältigkeit der Zivilgesellschaft in Deutschland zu stärken und für die da zu sein, die besonders unter Beschuss sind. Und das wird auf jeden Fall zunehmen und das haben wir bisher gemacht, werden wir aber noch deutlich mehr machen.
Du hast gerade die kleine Anfrage der Union mit den 551 Fragen zur Finanzierung von NGOs schon thematisiert. Da gab es ja viel Aufruhr. Manche haben gesagt, das ist ein Angriff auf die Zivilgesellschaft. Aber muss es wirklich die Aufgabe vom Staat sein, NGOs zu finanzieren, die dann vielleicht auch in eine gewisse politische Richtung bis hin zu Agitation betreiben?
Ja, Weil es in Deutschland Staatsaufgabe ist, für eine vielfältige Demokratie zu sorgen. Und das bedeutet ganz einfach, in Deutschland eine vielfältige Zivilgesellschaft zu machen. Wir haben in Deutschland ein großes Glück tatsächlich, dass wir so viele demokratische Kerne haben. Wenn wir in Nachbarländer fahren, haben die häufig so eine Vielfältigkeit nicht. Die Zivilgesellschaft in Deutschland, die trägt dieses Land, die trägt den Zusammenhalt, die trägt über Jahrzehnte, dass in Deutschland so viel Positives passiert ist. Und die muss natürlich gestärkt werden mit den Mitteln von uns allen. Das ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass diese Infrastruktur der Demokratie da ist. Und wenn die wegbricht, dann bricht auch ganz viel vom Zusammenhalt im Land weg.
Wärst du denn cool damit, wenn auch mit Staatsmitteln, sagen wir mal, rechtskonservative NGOs gestärkt würden, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen?
Das passiert ja jetzt schon. Also es ist ja tatsächlich schon so, dass es eine sehr diverse Zivilgesellschaft in verschiedene Richtungen gibt. Und
aber die hat schon eine gewisse Ausprägung, die meistens eher so mittellinks offen ist. Also bei den meisten NGOs, insbesondere die da jetzt thematisiert worden sind, ist es der Fall.
Es ist in meiner Wahrnehmung gar nicht unbedingt so. Also wenn wir Sportvereine zum Beispiel mit reinnehmen in die Zivilgesellschaft, da haben wir sehr unterschiedliche Ausprägungen. Und die werden natürlich auch gefördert und tatsächlich ja auch gefördert nochmal von anderen Ministerien. Und wir haben bald einen Kanzleramtsminister für Sport da sitzen, also im Kanzleramt dafür. Das heißt, es gibt Teile der Zivilgesellschaft, die sind auch breit akzeptiert. Es geht nur darum, in diesem Fall, und da kommen eben die Angriffe her, diejenigen, die besonders kritisch sind gegenüber der Macht anzugreifen. Und ich glaube, das ist wirklich gefährlich und das darf so nicht passieren.
Aber wenn ich jetzt quasi einen Anwalt für die Gegenseite spielen würde, dann sehen wir da aber auch, dass kritisch gegenüber Macht bedeutet in diesem Fall kritisch gegenüber unter anderem der CDU, CSU in dieser Form und dann eher doch freundlich gesinnt gegenüber grünen, linken Parteien. So, kannst du nicht nachvollziehen, dass dann vielleicht irgendwie jetzt jemand aus dem Konrad-Adenauer-Haus sich denkt, wieso finanzieren wir diese doch recht einseitig agitierende Organisationsstruktur?
Naja, die CDU hat dafür doch die gesamte Wirtschaft auf ihrer Seite.
Ja, die kriegen aber zumindest nicht über NGO die Zahlung das Geld.
Die kriegen über Wirtschaftsförderung deutlich mehr Geld und spenden das dann teilweise zurück an die Union.
Dann bin ich gespannt, wann die 551 Fragen von der nächsten Opposition kommen. Können wir ja hier einfach mal anregen. Glaubst du, dass zum Ende dieser Legislatur Fahren ohne Ticket noch ein Straftatbestand sein wird?
Nein. Wir sorgen dafür, wir machen so viel Druck, dass sich das ändert.
Wenn dann am Ende im Freiheitsfonds noch Geld übrig ist und alle nicht mehr freigekauft werden müssen, wo geht das Geld dann hin?
Dann schauen wir auf den nächsten Straftatbestand, der auf jeden Fall weg muss. Und dann kaufen wir da so lange die Leute frei, bis auch der Straftatbestand abgeschafft wird.
Ich würde sagen, euch wird nicht langweilig werden, würde ich schätzen.
Das war noch nie eine Angst von uns.
Am Ende brauche ich hier noch einen Song von dir. Welcher Track läuft bei dir dann am häufigsten, wenn du dich so mal, keine Ahnung, in einer Frustsituation wieder so richtig motivieren musst, weiterzumachen und Leuten weiter auf den Sack zu gehen? Was pusht dich nach vorne?
I Like It von Bad Bunny und Cardi B. I Like It von Cardi B, guter Song.
Alles
guter
klar.
Guter Song.
Danke, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi Freunde, wir sind Dominik und Kevin vom Edel Talk und wir haben von Funk die Möglichkeit bekommen, hier unseren Podcast zu bewerben. Aber da haben wir gar keinen Bock drauf, deswegen wird Dominik jetzt einen kleinen Vortrag halten über die Fruchtfliege auf Schwäbisch.
Herzlich willkommen, also es geht los. Das Gehirn von der Fruchtfliege besteht aus ca. 100.000 Nervenzellen. Ganz schön viel. Eine geringe Zahl im Vergleich zum menschlichen Gehirn mit rund 86 Milliarden Neuronen. Jesus Maria.
Wenn euch das Thema Fruchtfliege noch mehr interessiert, habe ich schlechte Neuigkeiten, weil wir reden da im Podcast wirklich nie drüber. Wir reden aber über andere lustige und spannende Themen. Jeden Sonntag 18 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Schaltet doch gerne mal ein. Versprochen, wir sind wirklich lustig.
Wirklich, bitte. Schaltet bitte rein. Wirklich, bitte. Die Mieten werden immer höher. Tschüss.